Pro und Contra diese Woche ohne Dino Kessler, dafür mit einem Gast, der schon ein Weile nicht mehr bei uns war. Umso besser, dass wir ihn wieder mal begrüßen dürfen, dazu geht mehr. Dann haben wir alles zum NHL-Start, mit Fokus logischerweise auf die Schweizer Spieler, die uns am meisten interessieren. Wir reden über Christian Wohlwend, der wieder mal Christian Wohlwend Sachen gemacht hat. Und wir reden über den Schweizer Fußball. Ist der FCZ jetzt ein Meisterkandidat? Wann wird es in Basel besser? Und welcher Holländer hat am vergangenen Wochenende etwas gewonnen? Das und mehr jetzt gerade.
Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
Wir haben versprochen, es gäbe eine Rückkehr, ein Comeback. Stefan Roth, herzlich willkommen.
Ja, hoi, ja.
deine Begeisterung ist unüberhörbar. Ich weiss gar nicht, wann du das letzte Mal da warst. Es ist ein Weile her.
Ich weiss es auch nicht mehr. Also ist das ein gutes Zeichen?
Ich glaube, der Podcast war noch in schwarz-weiß, als wir das letzte Mal mit dir aufgenommen haben. Du musst uns glauben, es hat nichts mit dir zu tun.
Ist es zur Zeit, als der FC Basel noch ein Match gewonnen hat?
Das ist ein bisschen schmerzhafter wahrscheinlich, oder tönt noch ein bisschen fieser, wenn man es mit Zürcher... Zürich-Schnurren, sagt man dem so?
Dem
Zürich-Schnurren
so.
Eigentlich. Ja, wenn man es mit Zürich-Schnurren sagt, zu dem später mehr, möglich wäre es. Aber ich höre da gewisse, gar nicht so subtile Schadenfreude raus.
Das hast nur du rausgehört, das ist nicht vorhanden.
Meinst du? Ich weiß es nicht. Vielleicht können sich dann unsere Hörerinnen und Hörer dazu äußern bei Gelegenheit. Wie schadenfreudig ist der Herr Roth auf einer Skala von 1 bis 93. Minute oder irgendwie so?
Ich hätte ja auch können sagen, das sind noch Zeiten gewesen. Nein, aber das wäre nicht wahr, wo Manchester United noch Match gewonnen haben. Aber es ist, Krisen
schon anhaltend. Nein, so lange ist es nicht her. Ich glaube, da ist das Audioformat Podcast noch nicht ganz so beliebt gewesen, wie es jetzt ist. Aber auf Man United können wir später auch noch ganz kurz reden. Oder mindestens, ein Exponent, der eine Weile lang bei deinem Herzensclub beschäftigt war und immer noch mit dem assoziiert wird. Es fehlt aber heute Herr Kessler. Das ist ja der Grund, warum du da bist.
Genau, er ist in der Ferien. Wohlverdiente Ferien.
Er hat das letzte Woche an dieser Stelle angekündigt, gegen die Ferien. Und ich weiss gar nicht, ob er es da gesagt hat. Ich weiss, dass er es in seiner Videokolumne im Trash Talk verkündet hat, dass er sich ein Gravelbike kaufe, also ein Velo, für die, die nicht Fachleute sind, im Velobereich. Es ist eigentlich ein Radquer-Velo, würde man sagen, früher. Also ein Velo, das zwar dünne Reifen hat, aber doch nicht ganz so dünn. Ein Rennvelo, das man kann auf Kieswegen, im Wald fahren kann. Ein Gravelbike.
Und er hat ja eine Warnung dort ausgesprochen, oder? Dass er in der Region Greifensee die Gegend unsicher wird machen und dass man die Flucht ergreifen sollte, bevor er kommt. Oder?
Genau, also. Und weil wir zwei Sachen eigentlich im Kopf haben, zum einen, wenn wir über Sport debattieren, aber gleichzeitig ist uns auch die öffentliche Sicherheit selbstverständlich ein Anliegen, können wir vorläufig eine Warnung geben im Raum Greifensee. Das Velo ist noch nicht angekommen.
Genau.
Scheinbar. Also man hat es bestellt, scheinbar auch schon vor doch jetzt über einer Woche, wenn ich richtig informiert bin. Und wir haben nachgefragt beim Kollegen Kessler. Stand 9.10 Uhr heute Morgen am Dienstag ist also das Velo noch nicht angeliefert gewesen. Dazu noch, neben dieser Information, sind uns noch Theorien geliefert worden, dass es offenbar im Velohandel an und für sich sehr gut ging und wir es nicht nötig haben zu pressieren. Wir sind also gespannt, wie sich das an dieser Front entwickelt.
Aber darum die Gefahr im Moment nicht immer in der Region Greifensee, sondern auf allen Golfplätzen der Schweiz, wo der Dino die Bälle durch die Gegend haut.
Es droht der ein oder andere Querschläge. Wir wünschen auf jeden Fall gute Ferien. Und wenn er Glück hat, ich glaube am Sonntag kommt es schiffen, hat er pünktlich auf den Wintereinbruch das Gravelbike, also perfekt.
Ja, eben, das ist ja dann wichtig vor allem.
Absolut. Nein, ich sehe ihn schon mit der Regenhose und ich hoffe, er hat ein Schutzblech dran montiert.
Ich weiß nicht, bist du auch ein Velofahrer? Oder,
ich bin Velofahrer,
und ja. Auch ein Schlechtwetter-Velofahrer? Oder wie ich ein Schönwetter-Velofahrer, nur bei Sonnenschein?
Also, nein, ich bin kein Schlechtwetter. Ich bin Kaltwetter, grundsätzlich ja. Also man kann ja, das ist ja der Fluch am Velofahren, man kann sehr viel Geld investieren in alles, also auch ins Velo, aber auch in alles, was peripher mit dem Velo zu tun hat, zum Beispiel verschiedenste Witterungen.
Stichwort Neopren.
Kann man sich ausrüsten dafür. Es gibt von den ganzen Radsportherstellern, die Trikots zum Beispiel herstellen, selbstverständlich auch Winter. Also Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Es gibt für jede Witterung eigentlich eine Ausrüstung. Unter anderem habe ich, also ich besitze also ein paar Überzieher für die Veloschuhe, dass man nicht kalt bekommt. Weil die Veloschuhe logisch relativ dünn sind. Und dann ist wie so ein, sieht aus wie ein Polster, wo wahrscheinlich gar nicht so fest etwas nützen würde, wenn man jetzt einen Schlag drauf bekommt oder so. Aber es hält warm. Also man kann sehr viel Geld liegen. Ich hoffe, dass der Dino daran gedacht hat, dass er pünktlich auf die Regensaison...
Aber das hält noch die Füße warm, verhindert keine Stürze und so. Ich hatte im Sommer einen unglücklichen Sturz, als ich versucht habe, aufs Velo zu steigen und dann mit Flipflops abgerutscht bin und auf der Schulter gelandet bin, ja, ohne zu fahren.
Ja gut, also da gibt es zwei Varianten wahrscheinlich, entweder Stützrädli oder... Wir wissen natürlich, Flipflops an und für sich nicht ideal. Das lernt man das nicht an der Veloprüfung schon. Wobei, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das so offensichtlich, dass man das nicht macht.
Ich glaube, wir sind vom Thema abgekommen.
Ein bisschen, nein, aber das ist natürlich... Ich glaube, der Dino hat keine Klickpedale bestellt. Das ist ja dann eigentlich die wahre Freude als Anfänger auf dem Velo.
Zuerst können es entklicken.
Lehren klicken und entklicken und es nicht rechtzeitig zu arbeiten. Und dann der Moment, wo man merkt,
es
ist zu spät, es kippt und man kann nichts mehr machen. Und also wir hatten mal in, was ist das gewesen, auf dem Heimweg aus dem Sieltal, irgendwie dort Höhe Leimbach oder so, gibt es eine Ampel. Und dort bin ich also einmal vor einem TÜV-Fahrer. Herrlich. An der Ampel habe ich angehalten, der ist von hinten so hergefahren, so schräg hinter mir gefahren. Ich bin umgekippt und habe einfach nur laut gehört, rauslachen. Was? Ich konnte ihm nicht verdenken, aber irgendwie habe ich auch gefunden. Einfaches Gemüt.
Jetzt haben wir auch sichergestellt, dass niemand kann sagen, dass der Radsport in diesem Podcast zu kurz kommt.
Genau, richtig. Also liebe Grüße an unseren Veloreporter-Kollegen Matthias Germann. Aber reden wir über einen Sportart, der jetzt erst richtig ernst gilt, wobei... Wenn wir über Eishockey reden, selbstverständlich wird auf Schweizer Eisfelder schon ein Weile richtig gespielt. Aber wenn wir über den Challenge reden, der in der Nacht auf den Mittwoch, wir nehmen am Dienstag, 10. Oktober auf, also falls sich schon wahnsinniges Bahnbrechendes sollte zutragen am frühen Mittwochmorgen, dann haben wir das leider nicht mitbekommen, dann müsst ihr uns verzeihen. Wir wollen kurz einen Blick werfen über einen grossen Teich, wie das sich anlässt, könnte für vor allem unsere Schweizer, ich glaube, wir müssen uns
10 Stück sind sie die Saison bis jetzt, die die Saison in Angriff nehmen und 3 haben wir noch in der Hinterhand in der AHL, oder?
Wir sind schon mehr gewesen, habe ich das Gefühl.
Ja, jetzt verlässt du dich auf das Gefühl und du hast natürlich sicher recht.
Es ist ja unser einziger Ratgeber in diesem Podcast, das Bauchgefühl, das ist ja auch so interessiert. Von dem her, logisch. Aber wir haben im Vorbesprechen uns überlegt, wie wir das am besten aufdröseln. Und ich denke, es macht Sinn, wenn wir uns an der Schweizer entlanghangeln, dann wird es die eine oder andere Storyline wahrscheinlich geben, die man sowieso dann auch noch einflechten kann. Aber lass uns über die ganze Schweizer reden, die sich in Übersee versuchen, kann ich fast sagen. Es tönt immer so ein bisschen herablassend, weil wenn du es in den Challenge geschafft hast, dann kann man eigentlich nicht unbedingt von Versuchen reden. Wenn wir am offensichtlichen Ort anfangen.
Du meinst dort, wo der Timo Meier versucht, für 12 Millionen in diesem Jahr Hockey zu spielen?
Genau, also er wird für 12 Millionen im Jahr dort Hockey spielen. Und wie erfolgreich, das wird sich zeigen. New Jersey hat ja nicht nur den Timo Meier, er ist eigentlich der späteste, der neueste Schweizer Schrei dort. Also wir haben 4 New Jersey Devils. Und ich habe vorhin zu Mittag gesagt, es wäre eigentlich fast lässiger, wenn es eine andere Franchise wäre, weil New Jersey immer so ein bisschen als Anhängsel von New York überkommt. Vielleicht ändert sich das jetzt gerade ein bisschen. Also nicht, ich glaube nicht im grossen Kontext in Bezug auf, wie in den USA New Jersey wahrgenommen wird.
Aber du meinst nicht, dass die Leute
okay, technisch
von Manhattan raus auf New Jersey reisen, um dort können zu leben, weil es einfach besser ist. Es ist nicht so sexy New Jersey auf den ersten Blick, oder? Man denkt da irgendwie an Abfallmafia, Sopranos, Autobahnausfahrten.
Genau. Und, ja. Bruce Springsteen immerhin, ein berühmter Sohn von New Jersey. Es gibt ja dann doch ein bisschen Kultur und ich glaube auch ganz nette Ecken, also wenn man so mitbekommt, wo die vier New Jersey Devils, wir sagen, nehmen jetzt einmal Timo Meyer, Nico Hischer, Jonas Siegenthaler und Akira Schmid wohnen, dann scheint es denen dort gut zu gehen. Also so schlimm, so verheerend ist es nicht. Ich glaube, Jersey City ist so ein bisschen der Hotspot für Hockeyspieler von den New Jersey Devils.
Ich habe mal Thesen entwickelt und das ist wahrscheinlich nicht sehr eine kontroverse These. Wenn man ein bisschen Geld hat, kann man es überall schön haben.
Müssen wir mal ein bisschen darüber nachdenken. Da könnte etwas dran sein. Du hast vorhin gesagt, und damit schon beleidigt, Timo Meyer hat ein bisschen Geld. 12 Millionen Vertrag unterschrieben für die nächsten, jetzt müssen wir es ausrechnen, aber bis 2031 läuft der Vertrag.
Sehr lange, also es ist ein 8-Jahres-Vertrag, wenn wir uns nicht völlig vertun, oder? Und es sind nicht 12 Millionen pro Jahr, aber in diesem Jahr sind es 12 Millionen, weil es halt Signing-Bonus von 6 Millionen dabei sind. Natürlich will der Staat dann ein paar Batzen davon, also es bleibt schon nicht 12 Millionen in diesem Jahr.
Ja. Wie immer ist es auch, oder wie überall, wie bei allen Steuerzahlern, ist es so, dass logischerweise noch etwas abgedrückt werden muss. Aber es sollte für 1 bis 2 warme Mahlzeiten am Tag länger. Ich glaube das schon. Das Lustige ist ja, in der NHL oder generell in Nordamerika, wir haben diese Woche das Lohnranking von der Schweizer gemacht bei uns.
Die letzte Tat, fast letzte Tat von Dino Kessler, bevor er in die Ferien
genau, kam. Genau, und er hat sich dann sehr fest daran erfreut, an den verschiedenen Steuersätzen in den verschiedenen Bundesstaaten, die dann tatsächlich einen Einfluss hat, wenn du Auswärtsspiel hast. In zum Beispiel Kalifornien musst du den Gamecheck, den du bekommst, du wirst eigentlich pro Spiel zahlt in der NHL. Also du kommst für 82 Mal einen Lohn über. Du musst den Gamecheck dann in Kalifornien versteigern, selbst wenn dein Team zum Beispiel aus Kanada kommt oder wie jetzt im Fall von den Herren Meyer und Co. aus New Jersey. Was dann logischerweise davon geht, dass weniger übrig bleibt
im Fall von
Kalifornien. Was habe ich sagen?
Versteigern,
das versteigern. Wäre die Möglichkeit. Das wäre spannend. Ja. Gamecheck am meisten bieten, versteigern. Neues Konzept. Nein, ja. Versteuern, ja, Gott sei Dank.
Also
lasst jemand zu und denkt mit. Also, bleiben wir beim Herrn Meyer.
Gehen wir zum Sportlichen.
Ja, komm, wir gehen jetzt
Timo Meyer ist nicht. Ja doch mit so einem Scheck von 12 Millionen ist eigentlich in Druck verbunden. Er hat die letzte Saison 40 Mal in Schwarz getroffen, 40 Goal geschossen in NHL, was eine stolze Marke ist. Zum ersten Mal hat das als Schweizer, oder? Das hat vorher noch kein Schweizer geschafft und er war immer schon der beste Torschütze gewesen. Von ihm wird jetzt schon erwartet, dass der Schritt kann, der Mannschaft kann noch mal einen Schritt weiterhelfen, oder? Dass man am grossen Ziel und das Ziel ist, sagt jeder NHL-Club, er will gegen den Stanley Cup gewinnen, aber in New Jersey hat man einen gewissen Grund jetzt entdeckt. Da haben wir eine sehr gute letzte Saison, wo wir mit einer sehr jungen Mannschaft wieder erwarten oder früher als erwartet gute Resultate erzielt hat. In der ersten Playoff-Runde die wenig geschätzte New York Rangers rausgeräumt hat. Und somit ist natürlich jetzt dort eine gewisse Erwartungshaltung in New Jersey vorhanden, zumal man ja auch noch ihn angeleitet hat. Eben nicht zuletzt mit dem Timo Meyer, aber es ist jetzt auch noch der Foley dazugekommen. Es geht schon etwas dort, dass man dort das Feister nutzen in den nächsten Jahren, um etwas in die Luft durchzustellen, nämlich etwas Gewichtiges, das Stanley Cup.
Der grösste Kübel, der grösste Pokal von der Welt, ich weiß es gar nicht. Aber mindestens sieht er sehr gross aus, sehr spektakulär. Das bringt uns eigentlich zu einem anderen Schweizer, zum Nico Hischer. Er ist ja sozusagen die Basis, der Ausgangsspieler von dieser Generation, wo jetzt
New Jersey soll,
sozusagen, der Urteufel, der Urdevil. Hast du mir das vorhin gesagt, ich will mich da nicht mit fremden Federn schmücken, der dienstälteste Spieler im Kader. Das ist noch verrückt.
Ich habe das auch nicht nachgerechnet, sondern auch nur immer gelesen, muss ich zugeben, also so viel zu diesen fremden
Fällen. Hoffentlich ist deine Quelle gut, in dem Fall. Erst 24. Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen, wo ich auf Chicago gereist bin, an NHL Draft, wo die grosse Frage war, ist es der Nico Hischer, der als First Overall Pick gezogen wird, oder der Nolan Patrick, damals 50-50 gewesen. Ich glaube, das kann man so sagen. Tendenziell Hischer wieder so ein bisschen eine Aufholjagd müssen machen über das Jahr, weil Patrick hat man schon lange gewusst, Jahre vorher, okay, da kommt einer, der müsste gut sein. Richtig, richtig gut. Und dann ist da der Schweizer gekommen, der in der kanadischen Juniorenliga für Furore gesorgt hat. Im Nachhinein ist der Fall klar.
Zumindest in der Frage ist er Patrick.
Genau, ich wollte sagen, es hätte entweder einer von den zwei Verteidigern hinten dran können sein. Also es war ein Wahnsinnsdraft dort. Ja. Im Nachhinein muss man sagen, also wir reden vom Jahr 2017, stimmt
das überhaupt? Das müsstest du wissen, du bist ja, ich frage mich jetzt gerade,
wann bin ich dort gewesen? Ist es 17 oder 18 gewesen? Jetzt bin ich wirklich verunsichert.
In der heutigen Zeit, wo man so eine Frage sofort Google stellt und Google dir die Antwort wahrscheinlich gegeben, bevor ich kann, Satz ausdehnen und noch länger ausdehnen.
Es ist 17.
Selbstverständlich. Sag uns noch mal kurz, wie wer dir am Draft war, gerade nach vorne.
Also vorne, es ist Nico Hischer ist als Nummer 1 gegangen. Das ist logischerweise aus unserer Perspektive die grosse Nachricht gewesen. Patrick hat 2, was sich jetzt als, naja, eher
Fehlgriff. Hat er gesundheitlich in Streich gespielt.
Als Fehlgriff entpuppt hat, aber wie du sagst, hat körperlich immer wieder Probleme gehabt. Und dann wird es eigentlich spektakulär, denn ich glaube, es 3 war der Miro Heiskanen, der finnische Verteidiger, der auf Dallas ist, der mittlerweile als, ja, kann man auch als Top 5 bis 10 locker. Dann Cale Makar, nochmal ein Verteidiger, gleiche Kategorie. Mit Colorado schon Meistertitel gewonnen. Und ein dann,
fantastischer Spieler zum Schauen.
Ja, sehr spektakulär. Während Heiskanen wahrscheinlich. Es gibt Leute, die sagen, der ist ein bisschen kompletter. Sicher defensiv robuster. Elias Pettersson ist aber, glaube ich, als Nummer 7 gegangen zu den Vancouver Canucks. Genau. Also, das ist. Nimm ich an, der Mann, den du rauswatchst drauf.
Absolut.
Und zwischenin, ja, es hat ein paar richtig gute Namen gehabt. Ich kann mich erinnern, der Klim Kostin war damals der, der so weit runtergefallen ist, wo man sich gefragt hat, warum wird er nicht draftet. Am Tag vor dem Draft hat es so eine, ich habe dort so die ganze Medientour mitgemacht. Also man ist ja dann vor Ort schon ein paar Tage vorher und kann an mehreren Orten mit diesen Spielern reden. Oder vielleicht auch, ist jetzt für uns nicht so wichtig gewesen, aber Video-Chancen, dass man irgendwo mal noch ein Interview machen kann im Bewegtbild. Das hat uns damals noch nicht so interessiert. Hat sich mittlerweile auch ein bisschen geändert. Dort ist am Tag vorher eine Bootsfahrt gegeben mit den 10 aussichtsreichsten Talenten, mit so ein paar Medienvertretern. Und dann logischerweise, eben, ich war dort für Kollege Hischer vor allem gewesen. Und hat dann dort vor allem noch mit kanadischen Journalisten über Nolan Patrick geredet und so. Und der Klim Kostin ist dort, der sich dadurch ausgezeichnet hat, dass er eigentlich völlig verschüpft in einer Ecke gestanden ist. Und vom Dan Milstein, einem mittlerweile sehr bekannten russisch-amerikanischen Spieleragent, ich weiß es gar nicht.
Könnte hinkommen, ja.
Aber das muss der Milstein gewesen sein. Hast du von weitem schon gesehen, okay, das muss im Kostin sein Agent sein, mit tiefem Ausschnitt und Goldkettchen und so ein Klischee, wie es im Buch steht. Sehr nette Unterhaltung gewesen, tatsächlich. Aber der Kostin, man hat dort schon ein bisschen das Gefühl, okay, Vielleicht ist es im Moment noch eine Nummer zu gross. Jetzt macht er eine vernünftige Karriere in der NHL. Ich meine, ich weiß es gar nicht mehr, aber er gerade noch in der ersten Runde gegangen ist. Ich glaube, er war wirklich der letzte Pick in der ersten Runde. Oder sonst wäre er rausgefallen, knapp aus Runde 1. Hätte dort so ein paar so Fälle gegeben. Gabe Villardi.
Unsere nordamerikanischen Kollegen machen sich einen Spass daraus, jeweils die Drafts von früher nochmal zu machen, wie wäre es, wenn es heute wäre. Und dann kommt man doch einmal zum Schluss, dass wahrscheinlich der Nico Hischer, obwohl er, ich meine, da gibt es nicht viel Aussetzen an seiner Karriere, er ist jedes Jahr besser und besser, hat die letzte Saison fast einen Punkt pro Spiel gemacht, ist defensiv sehr solid, dass man auch davon könnte ausgehen, dass sogar jetzt in dieser Saison für eine Trophäe langt, als bester Defensivstürmer, jetzt wo der Patrice Bergeron, der Seriengewinner von dieser Trophäe, zurückgetreten ist. Anyway, guter Mann, der Nico Hischer, aber zuoberst würde er jetzt nicht mehr draft, er wäre immer redraft.
Cool.
Es gibt verschiedene Szenarien, natürlich, jetzt gerade vorher, weil wir ja eben Google zur Hand haben, ein Beispiel genommen, dann ist dann irgendwie der Kale Makar zuoberst, dann gibt es dann eben Elias Pettersson auf zwei, wie hätte die dort, was gesagt, wo ich jetzt gefunden habe, Jason Robertson von Dallas wird hier hoch eingestuft, das wäre dann auf dem 3 gewesen, erst als 39 gegangen, also so ein Draft hat schon seine Tücken, oder? Und es geht dann irgendwie weiter, eben mit Miro Heiskanen von Dallas haben wir ja schon gestreift. Robert Thomas, wo ich glaube, es mache ich mir nicht falsch, ist jetzt St. Louis, oder?
Ja.
Ist damals aber, wäre ich dann nach dieser Rechnung in Vancouver gelandet, das wäre, ja eben, du bist recht glücklich mit dem Elias Pettersson.
Das soll jetzt einfach den Vertrag verlängern, genau. Klim Kostin übrigens tatsächlich Nummer 31 gewesen damals, also der letzte. Das war ja das erste Jahr, wo die Las Vegas Golden Knights dabei waren im Draft. Also, damals hatten wir 31 Teams. Dann war der letzte gerade noch. Ich glaube, St. Louis hat dort noch mal reingetradet in die erste Runde, um sich den Herr Kostin noch holen als letztes.
Und um das noch ganz kurz aufzugreifen, CBS hat ja das Ranking gemacht, wenn ich es gerade drauf geschaut habe. Dann wäre Nico Hischer auf dem 7. gewesen, bei den New York Rangers. Und dann wärst du auch wieder happy gewesen, dann wärst du nicht in dem unsexy New Jersey gewesen. Aber jetzt
Ende jetzt haben wir es also geschafft. Der Herr Kessler ist nicht da, wir sind trotzdem abgeschweift. Also vielleicht liegt es gar nicht an ihm, sondern an mir. Jetzt hätten wir das auch geklärt. Zurück zum Sportlichen. Nico Hischer, auch wenn wir jetzt sagen, in seiner Draft-Klasse gäbe es noch andere, die ihn mittlerweile auf sehr, sehr hohem Niveau überflügeln. Oder man könnte argumentieren, dass sie ihn überflügeln. Es spricht vor allem dafür, dass der Jahrgang sehr gut war.
Genau.
Und Hischer ist Captain in New Jersey, ist dort sehr schnell eigentlich in die Rollen reingewachsen, also nachher noch ein, zwei Mal besucht und auch gemerkt, also man hat eine sehr hohe Meinung von ihm, sowohl als Charakter, als was sein Entwicklungspotenzial angeht, logischerweise. Und jetzt ist die Entwicklung an einem Punkt, wo man um ihn herum, und eben, es sind dann nachher natürlich noch ein paar interessante Teile dazugekommen, also mit dem Jack Hughes nochmal ein
sehr guter
Spieler von der Spitze vom Draft. Eigentlich jetzt der Nummer 1 Center in New Jersey, ich glaube, das kann man so sagen. Wobei 1 und 2 dort,
genau.
Naja, kann man wahrscheinlich relativ frei hin und her schieben. Ist er sicher defensiv stärker. Es gibt Leute, die sagen ja, ein besseres Allround-Game und die Hughes, dort schaut man an, wenn er spielt, das ist definitiv so.
Und das macht ja auch New Jersey, das gibt ja New Jersey auch wahrscheinlich die Basis und auch darum kommt der Druck, dass man sagt, mit dem Double Punch, mit diesen beiden Center, das haben die wenigsten Mannschaften so stark aufgestellt auf diesen beiden Schlüsselpositionen, dass man in den nächsten Jahren einfach in New Jersey etwas muss holen. Ich weiss jetzt nicht, ob das dieses Jahr vielleicht noch ein bisschen früh ist, aber wir haben ja dort, wie gesagt, jetzt vier Schweizer. Timo Meier, ein Stürmer mit einem ausgezeichneten Leistungsausweis und Standing, oder? Er ist ein Powerstürmer, wo sich jetzt sicher auch noch irgendwo, hat man sich daran gewöhnen, an die Spielweise in New Jersey, die doch ein bisschen anders ist.
Hat ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt?
Ja, und dann ist er ja in den Playoffs auch noch leicht verletzt gewesen. Dann. Und ich glaube es aber, es ist vor allem, ich glaube, sein Volumen an Chancen war gross, er hat viel kreiert, es ist im Abschluss vielleicht nicht gerade jeder reingefallen und er dürfte jetzt also an der Seite von Nico Hischer starten, also wir hätten da gerade schon eine Schweizer Linie, die ab und zu wahrscheinlich, wenn man am Morgen auf unsere Seite kommt, wird hören, dass die wieder Goal und Punkte gemacht haben und auch gewonnen haben wahrscheinlich, weil Devils, wenn die Vorbereitungsphase nicht entscheidend ist, alle Match gewonnen haben, das einzige Team.
Aus Schweizer Sicht, logischerweise, freuen wir uns, wenn es die Schweizer Linie sozusagen gibt. Und dann hat man erst die Hälfte von der Schweizer in der Reihe der New Jersey Devils abgehandelt. Wenn wir uns Reihe für Reihe nach hinten schaffen, der Jonas Siegenthaler,
einer von den besten Defensivverteidiger von dieser Liga, wo es natürlich immer ein bisschen unter dem Radar durchgeht, wenn man defensiv einen super Job macht, weil man ja jeden Tag die wunderbaren Goal und Assists vermelden und tolle Dribblings, wobei seine Offensivstatistiken doch sich gar nicht so schlecht lesen, aber er ist sicher dafür, das Markenzeichen hinten dicht machen und schauen, dass der den Job gemacht hat. Und das macht er sehr gut für ein Preis-Leistungs-Verhältnis, wie es wahrscheinlich wenige haben in dieser Liga. Oder wie viel verdient er? Du hast vor dir.
Im Durchschnitt verdient er 3,4 Millionen Dollar im Jahr. Das ist jetzt ein Lohn, den du und ich wahrscheinlich auch noch würden nehmen. Aber für das, wenn man den Markt anschaut für einen Verteidiger von seinem Kaliber, also nach der letzten Saison vor allem, die er hatte, muss man sagen, ist er ein Schnäppli. Also, wenn man davon aus, dass er die Leistung in etwa heben kann, dann hat New Jersey da sehr, sehr einen guten Deal gemacht. Der läuft jetzt auch noch bis 2028. Also, da hat man einen angebunden, wo vor dem Hintergrund, dass mit dem Salary Cap, also der Gehaltsgesamtlohnsumme, Obergrenze, man ja nicht einfach Geld zum Fenster rausschmeißen und jeden verpflichten, solange man es sich leisten kann, sondern man muss das irgendwie verteilen. Ist das dann sehr wertvoll, so einen Spieler zu haben, zu so einem Preis?
Und dann gibt es noch den vierten Schweizer, Akira Schmid, wo
fast der Spannendste.
Fast der Spannendste und auch der, was wahrscheinlich wo am meisten in dieser Saison zu gewinnen und zu verlieren hat. Oder? Er ist die letzte Saison in den Playoffs eigentlich zur Nummer 1 wurde in dieser Serie gegen New York Rangers und steht auf dem Kopf gestanden, ist der grosse
Held. Man könnte so sagen, ist Goalie, für die, Goalie, die das noch nicht grad präsent haben. So manchmal haben wir den Namen dann gleich noch nicht können sagen, weil Akira Schmid, wie lange ist er jetzt in Übersicht? Ich glaube 2 Jahre in der Organisation von New Jersey. Hat in der ersten Saison 6 Match gemacht und in der zweiten 18 in der Qualifikation und dann in den Playoffs, muss ich schnell spicken, 9. Also jetzt doch ein paar Spiele, aber ich hatte nicht nachhaltig unterbrechen, sondern nur ergänzen.
Meinst du, ich würde mich unterbrechen lassen? Nachhaltig? Nein, das würde ich mir nicht bieten lassen. Nein, Spass beiseite. Akira Schmid, sicher, sein Einstiegsvertrag läuft aus und er muss in dieser Saison im Prinzip zeigen, ist er ein Mann für die Zukunft, für eine Mannschaft von diesem Kaliber, der Kübel gewinnen will. Und ja, das ist schon eine sehr hohe Messlatte. Oder? Er muss eigentlich zeigen, dass das der Goalie für die Zukunft ist von dieser Mannschaft. Sonst ist er wahrscheinlich eher Nummer 2 auf Tour dann mal. Und er hat auch noch einen jetzigen Konkurrent, für den das eigentlich fast das Gleiche gilt, der Vanecek.
Vitek Vanecek. New Jersey hat ja insofern eine spannende Ausgangslage, als dass man auf der Goalie-Position relativ preisgünstig unterwegs ist. Also da sind wir schon wieder beim Salary Cap. Vitek Vanecek hat den gleichen Durchschnittslohn wie der Jonas Siegenthaler mit 3,4 Millionen. Das ist für einen Goalie, der Nummer 1 ist und wo die Mehrzahl von den Spielen machen soll, ist es günstig. Also normalerweise, was rechnen wir? 5 Millionen aufwärts im Normalfall muss man ausgeben. Das ist der Ort, wo New Jersey im Moment spart. Das ist ein Argument, warum es Akira Schmid sicher auch gute Chancen hat, in diesem Kader die Chance überzukommen. Also sein Jahreslohn ist, wenn er oben bleibt, rund 850'000 US-Dollar. Also wenn wir den Jonas Siegenthaler als Schnäppli bezeichnet haben, dann ist das noch eine Stufe darunter. Sollte der Akira Schmid in der Lage sein, die Leistung zu bringen, die er letztes Jahr gebracht hat, wo er sich ja eigentlich vorgestellt hat als Goalie, der durchaus etwas erreichen kann in der Zukunft.
Genau, und eben, das ist sein Einstiegsvertrag, oder? Der ist limitiert. Da gibt es gar keine Möglichkeit, einen Spieler schon in jungen Jahren die grossen Millionensummen anzurühren. Aber der läuft aus und das braucht einen neuen Vertrag. Und je bessere Argumente er bringt, je mehr wird er verdienen. Und ich glaube, es wird schwierig, die Nummer 1 so gut auszufüllen, dass niemand mehr sagt, ja, aber die grösste Schwäche von der Devils ist, sie haben halt schon nicht gerade einen Goalie, wo jeder sagt, ja, da kann nichts anbrennen. Oder? Zumal wir natürlich in New Jersey alles auch Martin Brodeur misst, wo der Stanley Cup Gewinner Goalie immer war und einer der sicher eher besten
Goalie. Einer der schwersten Goalie,
ja.
Wie böse Zungen sagen. Was spannend ist, was ich jetzt hier gerade sehe, der Corey Schneider, ehemaliger New Jersey-Goalie mit Schweizer Wurzeln. Der wird immer noch zahlt, die Saison von New Jersey. 2 Millionen kommt der noch über. Also der kommt mehr als doppelt so viel.
Und der hat seine Karriere jetzt beendet.
Ist der bestzahlte Schweizer Goalie im Kader von der New Jersey Devils, wenn man so will. Genau, der hat die Karriere ist jetzt ein bisschen ausgefranzelt, muss man sagen. Am Schluss mit, ich glaube, wirklich auch Verletzungen, die ihm das Leben schwer gemacht haben.
Aber wenn wir jetzt noch beim Corey Schneider bleiben, dann können wir wahrscheinlich nie mehr zu anderen Sportarten, also zum Eishockey. Ich glaube, wir müssen ein bisschen
Bring es kurz auf den Punkt, New Jersey will Grosses diese Saison. Man hat investiert, man hat 4 Schweizer, 1 Voraussetzungen gegeben. Was kommt raus am Schluss?
Also ein Stanley Cup zu gewinnen, würde mich jetzt zu diesem Zeitpunkt sehr überraschen, weil so eine Entwicklung geht wahrscheinlich einfach nicht so schnell. Ich will aber auch nicht an Akira Schmid die Schuld in die Schuhe schieben, wenn es dann nicht so lange.
Also?
Ja, es ist einfach noch zu früh.
Gut, also wir sagen...
Playoffs erreichen, ich sage eine zweite Runde mindestens erreichen.
Im Wissen, dass ich im nächsten Mai in Nordamerika die Siege denke an der US-Ostküste, kann ich das New Jersey Playoff spielen? Das wäre dann die zweite Runde wahrscheinlich oder schon dritte.
Gut.
Kann ich das einplanen oder nicht?
Einplanen, Flug buchen, schauen, das kannst du schauen und einfach wissen, dass es auch schief kann gehen.
Ja gut, ja gut. Ich würde dich nicht persönlich darauf behaften, wenn es nicht so kommt. Wechseln wir die Küste. Kevin Fiala spielt jetzt schon ein Weile für die Los Angeles Kings, hat sich dort prächtig entwickelt. Ich glaube, das kann man so sagen. Dort Leistungsträger. LA eigentlich ein Team mit einem ähnlichen Profil wie New Jersey. Relativ jung, sehr talentiert und jetzt auch mit der klaren Idee, den nächsten Schritt zu machen.
Ich glaube, in so einem Sportort wie Los Angeles ist Mittelklasse wahrscheinlich auch nicht etwas, was sich auf Tour verkaufen lässt, wenn man gerade in einer Sportart wie Eishockey, wo wahrscheinlich jetzt nicht in der ersten Reihe steht, von der Gunst der Leute, die vielleicht von der Klimatik her und allem ist das wahrscheinlich nicht so logisch. Also muss man etwas machen, um Aufmerksamkeit zu erringen. Und ich glaube, die Mannschaft ist auf einem guten Weg und muss auch relativ bald liefern und in den Playoffs mal eine Runde überstehen. Sie sind ja jeweils, wenn ich mich nicht schwer täusche, an einer Mannschaft aus Edmonton, haben wir Oilers mit den Superstars McDavid und Dreisaitl gescheitert. Und eine Mannschaft von diesem Kaliber müssen sie jetzt können überwinden als nächsten Schritt. Und der Kevin Fiala kommt jetzt da mehr Unterstützung über, habe ich den Eindruck. Eben mit
Pierre-Luc Dubois.
Mir fällt immer der Vorname
nicht so leicht. Dubois wollte man sagen, aber der Nordamerikaner sagt Pierre-Luc Dubois. Spricht das da gar nicht so aus.
Der Hockey-Kenner bekannt aus seiner Zeit in Winnipeg und Columbus. Ein interessanter Spieler, der man immer hofft, auch sehr früh draftet wurde, wo man immer hofft, dass er noch mal einen Schritt mehr kann machen und vielleicht an der Seite von Kevin Fiala genau passen kann, damit der Kevin Fiala auch noch mehr kann buchen. Er hat über einen Punkt pro Spiel gemacht letzte Saison, was ein sehr schöner Wert ist. Und ja, die Klasse, die er hat als Spieler hat, um allein einen Match zu entscheiden, ist ja zweifellos vorhanden. Also jetzt rede ich von Kevin Fiala.
Das Erstaunliche aus meiner Sicht, der ist für mich immer schon irgendwie 30 gewesen, mal Antti Kopitar, immer noch dabei im Kader von den Los Angeles Kings, mittlerweile 36. Also dort vielleicht heute halt sogar noch mal etwas, wer weiß, wäre noch spannend. Gewinner von unserer Lieblingstrophäe letzte
Lady
Saison.
Lady Wing Trophy.
Lady Wing Trophy, das ist, du kannst es wahrscheinlich besser sagen, was ich für
ja, was gut, kommt das ist für den, also wir würden fast sagen, der netteste Spieler. Nein, es ist der fairste Spieler, jemand, der gutes Hockey spielt, aber nicht den Gegner abschlägt dabei oder unfair ist. Jede Strafminute.
Ein fairer Sportsmann.
Ein fairer Sportsmann, der aber auch die Leistung natürlich bringt. Und wir haben ja festgestellt, dass dort 3 Schweizer
Stimmen bekommen. Das ist eine Spezialität.
Ja, also der Romagnosi hat eine Stimme bekommen, die ein Punkt wert war. Also ist die Juroren wählen den ersten, zweiten, dritten, den vierten. Einen hat der Romagnosi als vierten gehabt. Einen hat der Pius Sutter, der sonst wahrscheinlich nicht gerade jeden auf dem Schirm hat in Nordamerika, auf dem 3 gehabt. Da wir wahrscheinlich nicht allzu lange über Pius Sutter reden, er spielt jetzt in Vancouver, nachdem er vor 2 Jahren in Detroit war. Und der 9. von diesem Ranking oder von dem Voting war Nico Hischer.
Den haben wir schon zur Genüge abgehandelt. Also Hischer zweimal in der Kränze, wenn es um Trophäe geht. Zum einen der beste Defensivstürmer, zum anderen fairste Sportsmann, sage ich jetzt mal. Also dort sind wir gut. Jetzt haben wir den Pius Sutter eigentlich schon abgehandelt. Und über Romagnosi müssen wir vielleicht noch ein bisschen ausführlicher reden, wenn wir ihn schon erwähnen. Immer noch in Nashville, immer noch Captain, immer noch auf dem Zenit von seinem Können. In einer Mannschaft, die von außen betrachtet sicher schon mal besser bestückt war. Also man hat letzte Saison so ein bisschen eine Art Ausverkauf eingeleitet. Hat aber
und dann auf halber Strecke zu sagen, halt, so haben wir es doch nicht gemeint, auch wieder neue Leute geholt. Genau. Das ist eine komische Entwicklung.
Ja, was bevor ich da lang umschwadroniere, was machen wir uns für einen Reim auf die Saison, die im Romagnosi und seinem Team bevorsteht?
Also die Mannschaft hat natürlich zwei gute Argumente. Eins ist der von uns bereits gefeierte Captain, der Romagnosi. Und das andere ist, sie haben einen guten Goalie mit dem Jose Saros.
Genau, ein Finn, der gar nicht so gross ist.
Das ja, ist relativ klein, aber wir sehen sehr in der Schweizer Meisterschaft, dass kleine Goalies können etwas zeigen, oder?
Das stimmt, aber normalerweise sagt man bei uns, die sind da und nicht in der NHL, weil sie so klein sind. Und,
was wahrscheinlich gar nicht wahr ist, sondern hat es wahrscheinlich andere Gründe. Sie sind einfach nicht so gut wie die kleinen NHL
unter Umständen. Das ist eine Schutzbehauptung von den kleinen Goalies vielleicht. Also Saros 1,80 gross, uns geschwind nachgeschlagen. Und also, den hat man lange aus dem Grund auch nicht wirklich auf dem Schirm gehabt, weil er, sein Vorgänger, der Pekka Rinne, auch ein Finn.
Aber das war der Hauptgrund gewesen,
vor allem. Deutlich voluminöserer Finn. Nein, aber wenn man die zwei verglichen hat, also wenn man das erste Match gesehen hat mit dem Herr Rinne und dann am nächsten Tag ist sein Ersatzmann, den er dann später überflügelt hat, reingekommen. Das hat, siehst im ersten Moment mehr Netz rundum um den Goalie. Was in der modernen NHL und im modernen Hockey generell in der Tendenz schlecht ist, weil wenn man nicht vorbeischiessen kann, geht er nicht rein. Aber, und auf das wollte ich eigentlich auswählen, eigentlich noch cool, dass es Spieler gibt, die so mit außergewöhnlichen Voraussetzungen außergewöhnliches schaffen. Also, das sind eigentlich die zwei Trümpfe in diesem Fall.
Genau. Und sie haben natürlich sonst schon nicht schlechte Spieler per se, aber ich denke jetzt auch nicht, dass der ja, Playoff ist wahrscheinlich das höchste der Gefühle und wird sicher eine Mannschaft sein, die bestenfalls dort drin hineinkommen kann, aber sicher kein garantierter Playoff dabei zu sein, was natürlich immer für eine schöne Nachricht für Patrick Fischer ist, für unseren Nazi-Coach, wenn nicht alle die Playoffs möglichst lange mitspielen,
sondern noch die WM können kommen. Roman Josi wird dann irgendwann vielleicht auch noch die Frage sein, macht er noch etwas Neues?
Ja gut, das liegt ja dann nicht in seinen Händen direkt, aber das wäre dann eben, wenn in Nashville der Vollumbau kommt, dass man würde sagen, alle Alten und Türen weg, wir fangen wieder bei neu, null an. Das ist ein schwieriger Prozess, wo auch nicht so viele Mannschaften in der NHL wagen. Manchmal ist das der schnellere Weg, um wieder gut zu werden, aber es ist natürlich ein sehr schmerzhafter Weg, weil der mit vielen Niederlagen
pflastert
ist, ja, schön gesagt.
Neben Josi, der Vertrag läuft noch bis 28, also sind noch 5 Saisons, er ist 33. Er ist eigentlich ganz nah am Stanley Cup gewesen, er ist in einer Finalserie gestanden.
Ja, so schnell kommt das wahrscheinlich nicht mehr, ausser eben, wer weiß denn schon, was in einem Jahr, plötzlich ist er bei den New York Rangers oder ich weiß nicht wo, oder in, was würde dir noch einfallen als schöne Distanz? Du hast ja gern die Schweizer in Toronto.
In Toronto hätte ich sie am liebsten. Das Toronto ist
richtig Hockey-Stadt.
Unser Zürcher Schrägstrich Oldner Landsmann Kevin Biala. Dennis Malgin vor einem Jahr einen Anlauf genommen. Leider jetzt wieder in der Schweiz. Also nicht, dass wir ihn nicht würden schätzen als Mensch, er darf gerne da sein, aber auf eine Art hätte ich ihn gerne noch ein Jahr oder zwei in der NHL gesehen. Das tut jetzt auch nicht zur Sache, aber der hat dann auch erlebt, was in dem Toronto alles los ist, um die Toronto Maple Leafs, also wenn du sagst, die LA Kings, um beim Kevin Fiala nochmal einzuhängen, wo in dieser Stadt, wo 7 Millionen Unterhaltungsmöglichkeiten jeden Abend gefühlt bietet.
Das bietet Toronto,
Toronto
an, aber es interessiert niemanden.
Genau, in Toronto ist die Maple Leafs sie, die 7 Millionen Unterhaltungsmöglichkeiten. Und das schlägt sich auch nieder im Druck, der von außen kommt. Wäre aus unserer Warte logischerweise hochinteressant, dort einen Spieler zu haben. Und wenn es dann noch unser vielleicht Bestes ist, Romagnosi, also ich würde behaupten, es ist unser Bestes. Auch wenn jetzt in New Jersey ein paar wahrscheinlich auch ein Argument vorbringen dürfen, warum sie vielleicht die Besten sind,
dann müssen sie gar nicht unbedingt abstufen. In Kalifornien.
Absolut. Also von dem her, ich darf nur für mich reden, ich würde mich nicht mit Händen und Füßen dagegen wehren, wenn sich der Romagnosi, also eben, er kann ja gar nichts tun. Es braucht logischerweise seinen Sportchef, der dann sagt, ja, ich würde ihn gerne wegschicken und dann dürfte er darf noch reinreden. Also er hat die sogenannte No-Move-Clause in seinem Vertrag. Heisst, ihn kann man nicht gegen seinen Willen.
Er könnte rufen, Winnipeg,
irgendwo nein, her danke. Genau, das soll gerüchteweise schon vorkommen sein bei anderen Hockeyspielern auf diesem Planeten. Nicht beim Nino Niederreiter. Der ist letzte Saison am Anfang noch Teamkollege von Roman Josi gewesen. Jetzt ist er eben dort gelandet, wo der ein oder andere seufzt, wenn er dort hin muss, in Winnipeg.
Und ich würde auch nicht mein ganzes Geld, das nicht viel ist, darauf wetten, dass er, wenn die Saison fertig ist, immer noch in Winnipeg ist. Und zwar nicht, weil ich Nino nicht eine gute Saison zutraue, sondern auch bei ihm, auslaufender Vertrag Ende Saison, somit ein sehr interessanter Spieler für Top-Teams, zu denen ich Winnipeg jetzt mal auf den ersten Blick nicht dazu zählen, wobei Winnipeg schon auch ein paar gute Spieler hat und man hat jetzt gesehen, dass die auch weiterhin ein gutes Team haben wollen, indem sie den Vertrag mit dem Goalie Hellebuyck und dem Mark Scheifele verlängert haben, wo ja auch wie der Nino auslaufende Vertrag haben. Aber der Nino hat nicht den gleichen Status und könnte sehr interessant sein für ein Team, das Grosses erreichen will, dass man dann vielleicht richtig Trade Deadline an Winnipeg noch ein paar Offerten machen könnte und der plötzlich ich bin der New York Rangers oder
in Toronto. Genau. Also, man muss ja sagen, der Kollege Niederreiter hat ja schon ein bisschen Erfahrung mit Zügeln, weit rumgekommen. Ja. Wir müssen jetzt nicht live durchzählen, aber vor Nashville in Carolina war, ursprünglich in New York, aber in Long Island, bei den New York Islanders engagiert.
Nicht so sexy
Minnesota. In Minnesota war. Also, doch schon die ein oder andere NHL-Franchise gesehen. Wer weiß, vielleicht kommt noch die ein oder andere mehr dazu.
Und ist ein Typ, der sich sofort schnell integrieren lässt in einer Mannschaft, oder? Weil Nino ist einfach
ein angenehmer Mensch, nach allem, was man hört. Ja. Genau. Reden wir noch ganz kurz über zwei, die wahrscheinlich relativ früh für oben haben in Bezug auf Playoffs, beziehungsweise Patrick Fischer, wo wir schon mal erwähnt haben, der Schweizer Hockey-Nationaltrainer möglicherweise schon kann planen mitnehmen für die WM. In Chicago, Philipp Kurashev, im Moment verletzt.
Im Moment verletzt, es wird nicht mehr zu lange gehen, glaube ich. Er sollte bald eingreifen können. Aber ja, in Chicago redet auch niemand über den Philipp Kurashev im Moment. Da gibt es nur ein Thema. Und ja, das ist du als Draft-Spezialist, der ja auch schon vor Ort warst.
genau, ein Stück, jetzt komme ich raus. Connor Bedard, eigentlich das nächste Generationentalent. Das ist. Es gibt ja so Draft-Jahrgänge wie der, wo der Nico Hischers Nummer 1 war, wo man wahrscheinlich
wo man dafür gar nicht wieder kann abwägen
kann. Dann auch nicht, genau, wo man sagt, das ist wahrscheinlich der Beste. Aber was heisst das denn auf die komplette NHL betrachtet? Und dann gibt es Jahrgänge, Connor McDavid, Sidney Crosby, wo man sagt, okay, das ist einfach das nächste grosse Ding. Und jetzt ist der Connor Bedard, das ist ein Kanadier aus dem Westen von Kanada stammend. Das ist, glaube ich, seit Jahren ist eigentlich klar, da kommt etwas ganz Grosses. Das ist noch beeindruckend eigentlich, dass sich das in so jungen Jahren zum einen sagen lässt und das dann zum anderen so einen bis jetzt unter dem Druck nicht verbricht. Es deutet alles darauf her, dass sich Chicago da eine ziemliche Attraktion sich geschnappt hat und der Philipp Kurashev ist mindestens in der ersten Reihe, um das jetzt mitzubekommen.
Er hat sicher eine gute Perspektive, einen guten Platz, um es zu sehen. Wir haben noch den J.J. Moser aus Arizona, wo, ja, wo man auch nicht mit Playoffs rechnen darf. Wobei natürlich das auch eine Mannschaft ist, wo die NHL ist nicht so berechenbar, bevor sie anfängt. Nach ein paar Wochen sieht man dann schnell mal, wo es hingeht. Aber mit Arizona müssen sie wahrscheinlich auch noch nicht die Parade für den Stanley Cup planen.
Nicht das Jahr, meinst du?
Ja, vielleicht auch noch nicht das nächste Jahr, aber der J.J. Moser hat auslaufenden Vertrag, ist in der ähnlichen Position wie der Akira Schmid, der Entry-Level-Vertrag läuft aus und ja, dort wird sicher eine schöne Lohnerhöhung in Aussicht stehen, wenn er eine brauchbare Saison spielt.
Hat sich ja in eine gute Position gebracht in den letzten Jahren, ich glaube sehr gut in der NHL integriert und ja, da sind wir gespannt, wie das weitergeht. Aber jetzt haben wir viel Zeit verbraucht für den NHL. Wenig überraschend, muss man sagen. Wir haben es am Anfang befürchtet, dann gesagt, wir machen schnell. Und dann haben wir zuerst mal.
Also rufen wir den Fußballfans, sich hängen wieder auf.
Ausführlich über New Jersey und Toronto geredet und überhaupt. Und sowieso. Ein Hockey-Thema müssen wir ganz kurz noch angehen. Hat die Hockey-Schweiz vor dem Wochenende und vor allem dann am Wochenende beschäftigt Christian Wohlwend, Trainer vom HC Aschua. In der Vergangenheit schon jemand mal aufgefallen mit entweder kernige Aussagen oder...
Lebhaftigkeit.
Du nennst es Lebhaftigkeit, konkret zum Beispiel Flaschenwürfe, also hat niemand bereicht. Aber in Rage schon Flaschen aufs Eis geschossen, zum Beispiel. Ist es letzte oder vorletzte Saison gewesen? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
Also vorletzte
Saison? Es muss letzte...
Ist es Playoffs gewesen gegen Zug? Genau,
ja, richtig. Im Sommer vor... im Frühling vor einem Jahr, sozusagen, oder? Stimmt das?
Genau.
Ja, also doch schon eine Weile her. Es kommt mir vor, als ob es gestern gewesen wäre.
Aber jetzt... fast gestern ist das gewesen, was beim Spiel gegen Fribourg passiert ist.
Genau.
Geisterreich, wenn man es mal sagen, oder? Sehr
geisterreich und lautstark.
Lautstark, sich, wie soll man sagen, aufgeregt hat und lustig gemacht hat über sein Gegenüber, der Christian Dubé. Und ihm ist offensichtlich das Geheule, das Strafenfordern, was auch immer der Dubé von sich gegeben hat, ist ihm auf den Senkel gegangen. Und man hat das sicher gesehen, auch als Fußballfan inzwischen. 90 Sekunden. Comedy. Und jetzt hat die Liga ein Verfahren gegen den Christian Wohlwand eingeleitet. Wir wissen noch nicht, ob es zu einer Bestrafung kommt. Was haltest du davon, dass man da jetzt, gegen ihn vorgeht?
Ich tue mich schwer. Einerseits sagen wir ja, wir wollen Leute, die Persönlichkeit haben, die sich auch mal getrauen, etwas einen rauszuhauen auf gut Deutsch. Die zu reden geben und überhaupt. Gleichzeitig muss ich schon sagen, sich über Äußerlichkeiten lustig machen, sich ja gar nicht mehr einkriegen. Also gut, irgendwann hat er sich zwangsläufig eingekriegt, aber es ist, also ich habe das Video mehr als einmal geschaut in voller Länge und es hört nicht auf. Du hast das Gefühl, okay, jetzt ist die Botschaft angekommen, er macht dann die Grenzgeste mit den Händen vor den Augen.
Beschreiben, weil wir haben kein Video dazu. Emanuel reibt sich da quasi die Augen mit den Füßen, genau. Um zu zeigen, ich bin am Grennen.
Genau, dann die Frisur, die man drüber hat, der Anzug, also offensichtlich Äußerlichkeiten. Man sollte es nicht machen.
Es aber gehört muss es bestraft werden.
Ich finde, es ist... ich tue mich schwer. Ich bin der Meinung, ja. Und zwar... ist es, ich weiß ja schon, du siehst es anders, darum kann ich jetzt da vielleicht auch ein bisschen härter reingehen, aber es ist, ich glaube auch, dass er sich nicht gern sieht, wenn er das jetzt auch anschaut. Also ich glaube, er wird mittlerweile gemerkt, dass es nicht geht. Ich finde nicht, man sollte so mit Menschen umgehen. Es ist despektierlich, es lächerlich machen, mit Sachen, man kann auch sagen, es kann jemand nichts dafür. Also gut, für seine Frisur kann von mir aus der Herr Dübe etwas dafür. Aber an dieser Frisur ist auch überhaupt nicht auszusetzen, abgesehen davon, ob einer einen Anzug hat oder nicht. Also in Kanada, wo für uns als Beobachter, Hockey-Beobachter aus der Schweiz das Grösste ist, hat jeder Trainer einen Anzug an, der in einer halbwegs vernünftigen Liga coacht. Es ist billig. Es ist eine billige Art von der Auseinandersetzung. Und es ist nicht etwas, was in unserem Hockey Schule machen sollte. Es geht um Verhaltensgrundsätze, reglementstechnisch. Also das ist ein Paragraph, den man so oder so auslegen kann. Vor dem Hintergrund, dass er sich vorher schon so Situationen geleistet hat, finde ich, ja, braucht es eine Strafe.
Also ich will sicher die Aktionen nicht gutheissen, nichts liegt mir ferner, Gesundheit. Ich finde auch, das war peinlich, der Auftritt von Christian Wohlwand. Und ich finde aber auch, es braucht nicht mehr eine Bestrafung, weil der ist gestraft mit dem Video, wo man noch jahrelang auf dem Hinterstrecken, auch in Australien oder irgendwo, wo er dann vielleicht mal sonst in seinem Leben wird sein, noch wird finden, wenn er den Namen Christian Wohlwand googelt. Und das ist peinlich. Ja. Es ist eher ein Fall von Fremdschämen. Ich denke, das ist... straf genug für ihn, da braucht es nichts. Ich finde, man muss wirklich die Linie noch immer ziehen. Wo will man als Liga einschreiten? Weil man will ja ein bisschen Emotionen drin haben, ein bisschen Leben drin haben. Vor einem Jahr hat man den Mark Crawford für nur ein Spiel. Es hätte auch mehr sein können, aber man ist dann doch irgendwie zum Schluss gekommen, okay, ein Spiel gibt es, wo er sich den Homophobie-Ausbruch geleistet hat, wo er den Schiedsrichter Kauko Kari als kommt das Piepsen, kommt das dann?
Weiß es nicht.
Cocksucker bezeichnet hat. Und ja, Das geht nicht. Ich finde, dort muss Grenzen sein, sobald es homophob ist oder rassistisch oder wirklich diskriminierend. Dann muss dort ein klares Stoppschild da sein und eine Bestrafung passieren. Wenn es im Fall, natürlich ist das despektierlich gegen Christian Dübe gewesen, aber ja, es ist nicht, es gibt keinen richtigen Geschädigten, nichts, wo man jetzt muss sagen, oh, da muss man sofort eingreifen. Für mich ist das ein Schwamm drüber. Ich schätze eigentlich die lebige Art von Christian Wohlwend. Und da gehört halt manchmal dazu, dass der Wohlwend ist und Nerven verliert. Und dann muss man auch wieder weitergehen können.
Das ist das Problem, was ich versucht habe zu sagen am Anfang. Oder? Wir wollen ja eigentlich Leute, die Emotionen auch können zeigen können. Und das ist eine von der Qualitäten von Christian Wohlwend. Diese Art geht einfach nicht. Und
also du meinst, die Linie ist überschritten
worden? Das weiss er mittlerweile selber, glaube ich, auch. Von dem her, du hast natürlich recht, es ist nicht, und das müssen wir vielleicht auch festhalten, es ist keine homophobe, sexistische, rassistische, was auch immer, Beleidigung. Überhaupt nicht. Ich würde im Umgekehrt natürlich argumentieren, Crawford ist wahnsinnig gut weggekommen mit dem einen Spiel. Also, gerade auch jemand mit seiner Vorgeschichte, wo, also ist in dem Sinne nicht Wiederholungstäter auf Schweizerisch, weil er jetzt auch lange weg war, hat aber, also Beobachter wissen das, hat in der Vergangenheit sich eigenen Spieler gegenüber schon massive Ausfälle geleistet, hat dann die Besserung gelobt. Und wie es so oft ist, da ist ja dem Christian Wohlwend auch, hat er auch schon gemacht, jetzt übrigens nicht mehr. Jetzt hat er, was ich finde, eigentlich noch für ihn spricht, gesagt, okay, den Schuh ziehe ich nicht mehr an, aber ich muss jetzt, man kann ihn jetzt einfach messen in Zukunft wieder. Das finde ich tatsächlich eine gute Art, damit umzugehen und zum Crawford zurückzukommen. Der ist natürlich mit einem Spiel wahnsinnig gut weggekommen. Also an einem anderen Ort hat man seine Organisation vielleicht einfach gerade entlassen nachdem. Da ist man in Zürich sehr, 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 sehr wohlwollend ihm gegenüber gewesen. Im Moment scheint er es zurückzuzahlen, aber...
Gut, das sind zwei verschiedene Ebenen, ja, natürlich sowieso.
Ja. Darum, aber, ja. Vor dem Hintergrund, also das ist natürlich richtig, der Wohlwend gleich zu behandeln wie der Crawford in der Konsequenz, das ist auch absurd. Ich finde aber generell, dass man gewisse Maßstäbe an führende Angestellte von Eishockey-Clubs anlegen darf. Also wir reden hier nicht von irgendwelchen Feldweiden- und Wiesen-Clubs, sondern von National League-Clubs. Da dürfen wir sich schon auch im Griff haben zwischendurch. Ich mag nicht mit Vorbildfunktion kommen, wirklich nicht, aber man muss sich schon bewusst sein, dass man da irgendwie nicht irgendwo in der kanadischen Pampa coacht und
ja,
Familie und Freunde anwesend und sonst niemand.
Aber es gibt noch Grösseres jetzt als die National League, wenn wir später auch hören über Fußball reden. Noch. Dann kann man zum Beispiel in der Premier League gibt es permanent Trainer, die Linie kratzen von dem, was noch zulässig ist, wo an der Seitenlinie tobt und tönt und aneinander geraten. Da haben wir alles schon gesehen. Und dann geht es auch wieder weiter, ohne dass man gerade sagt, ein Klopp zum Beispiel kann nicht mehr Trainer von Liverpool sein, um nur ein Beispiel zu nennen. Das gehört ein bisschen dazu und gehört auch zum Unterhaltungsbusiness, wo der Sport ist, sofern niemand diskriminiert wird.
Es geht sowieso weiter, hast du jetzt gerade gesagt. Also, ja. Würde ich sagen, halten wir uns an das. Jetzt ist schon mehrfach angedroht, angeteasert, versprochen worden, es geht auch noch im Fußball. Machen wir das, aber wir müssen Gas geben. Als erstes reden wir über die ganz erstaunlich, nach 10 gespielten Matches in der Schweizer Super League zu oberst oben stehen. Der FC Zürich ist erst.
Das liegt unter anderem daran,
dass IB noch ein Match weniger hätte. Die sind nach Verlustpunkten wären sie noch ein bisschen besser, aber schwarz auf weiß. Und IB muss die Match gerade in dieser Saison zuerst einmal gewinnen. Es ist nicht so, dass man unwiderstehlich ist. Schwarz und weiß, der FCZ erst. Das hat es vor 2 Jahren schon gegeben. Und dort hat man gesagt, ja, abwarten. Die kommen dann schon wieder oben runter. Ja, es ist erst 2 Jahre her. Und dann sind sie Meister geworden. Ist der FCZ ein Meisterkandidat oder ist das mal wirklich ein vorübergehendes Phänomen?
Du hast ja gesagt, da bei diesem Podcast, Fakten sind nicht die ersten in der ersten
Linie, sondern Gefühl.
Um Gefühl. Und mein Gefühl ist, ewig kann das nicht andauern. Oder? Obwohl, das sieht bis jetzt nicht schlecht aus, aber man hat nicht das gleiche Gefühl, wie ich es jetzt hatte, vor 2 Jahren. Wo der FCZ durchgestartet ist und dann einfach nicht mehr zu stoppen war. Klar, die Tabelle sieht man auch, da ist IB ja noch eigentlich vorne, wenn man jetzt das so, wie du es gesagt hast, rechnet. Zumindest noch dran. Die sind selbst, wenn sie das Nachholspiel verlieren, nur zwei Punkte hinter. Oder? Also es ist nicht so, dass sie davongezogen sind, aber natürlich kann so eine Erfolgswelle einer Mannschaft etwas geben, was sie vorher noch nicht gehabt, Selbstvertrauen, plötzlich funktionieren Sachen, die man eigentlich gar nicht kann von sich aus. Aber ich bin jetzt nicht restlos überzeugt, dass das eine Mannschaft ist, wo das kann durchziehen kann, ob dort alles genau zusammenpasst. Klar haben sie bis jetzt sehr wenig Goal bekommen, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie komplett sattelfest sind, was jetzt die Defensive, trotz nur 9 Gegengol. Man hat immer das Gefühl, es könnte ein Gegengol geben. Sie, sie könnten ja noch mehr Punkte haben. Sie haben ein paar Punkte verscherzt in den Nachspielzeiten. Das fallen mir etwa 3 Matches ein. Was war es? Basel, St. Gallen, Servette zurück, von vorne nach zurück. Oder vom Neuesten nach zum Altesten zurück. Oder ist noch ein Vierter gewesen?
Jetzt fragst du mich zu viel. Es ist so furchtbar viel passiert in dieser Super League-Saison. Nein, ich glaube, es kommt jemand an. Also man hatte dann auch ein Match gehabt, wo man naja, mindestens nicht überragend war und gleich die 3 Punkte gehabt hat. Ich würde es umkehren. Das ist eigentlich ja so, wie ein Meister spielt. Also jetzt hat man kann sich den Bo Henriksen schnappen. Heute ist der 10. Oktober, wenn ich mich nicht täusche, ist jetzt genau ein Jahr, seit er von Franco Foda übernommen hat. Damals der FCZ völlig im Elend als amtierender Meister auf dem letzten Tabellenplatz, noch kein Match gewonnen, in der Champions League Quali rausgefallen. Eigentlich alles, was man sich unter einem anderen Breitenreiter aufgebaut hat im Jahr vorher, wie weggeputzt. Und dann kommt so ein Dan, Bo Henriksen. Niemand weiß, wer das soll sein. Aus Dänemark hat es geheißen, ja, das ist ein Motivator, das ist einer, der
ein Wohlwend, könnte man sagen,
Emotionen hinbringt. Ja, hat es ja geschafft, innerhalb von wenigen Sekunden 2 gelbe Karten zu kassieren, unlängst und vom Platz zu fliegen. Also Christian Wohlwend aufpasst und vielleicht kann ich froh sein, dass er im Hockey trainiert und nicht im Fußball.
Oder umgekehrt. vielleicht wäre mit seinem Benehmen wäre schon als Verfahren gegen ihn eingeleitet worden.
Wenn wir nicht ausschließen, genau. Zurück zum Henriksen. Der Mann weiss offensichtlich, was er tut. Er hat in der Rückrunde den FCZ stabilisiert, also schon in der Hinrunde, aber der FCZ relativ schnell mal von dem letzten Platz weggeführt. Und sich festbissen, wenn man nur die Henriksen-Tabellen anschaut, in der oberen Tabellenhälfte in der letzten Saison schon. Jetzt ein Punkteschnitt von deutlich über 2 Punkten pro Match. Das ist Breitenreiter-Level. Und das macht er mit dem, dass er von seiner Mannschaft genau das einfordert, was ich kann. Nämlich saubere Büte, nicht für mehr, aber auch nicht weniger. Und der Rest kommt dann irgendwie von allein. Also da hat jemand sehr seriös etwas aufgebaut. Es ist nicht 1:1 die gleiche Mannschaft wie die, die unter dem Breitenreiter Meister geworden ist. Das muss man wirklich sagen. Also die Abwehr ist zu 2/3, also die Innenverteidigung, die aus 3 Spielern besteht, ist zu 2/3 zum Beispiel neu. Man hat dann doch mit dem Blair in Cemaili zum Beispiel eine wichtige Figur auch in der Kabine verloren. Man hat mit Ousmane Doumbia verloren, was man vor einem Jahr also ist das undenkbar gewesen, dass man ohne Doumbia dort je wieder unten rauskommt, weil das so wichtig war. Da hat man Lösungen gefunden. Man hat in der Offensive Nyonto als Kandidat auch Wasserverdrängung verloren, wobei das jetzt im Willi Njontos im Fall vielleicht das falsche Wort ist. So viel Wasser verdrängt er nicht mit seinen 1,60 plus. Also das ist nicht die gleiche Mannschaft und gleich steht die ganz vorne. Das ist, ich glaube, man muss dem Trainer einen ganz, ganz grossen Kranz winden. Und es gibt auch keinen Grund anzunehmen, dass das nicht so weitergeht.
Ja, also du, Bo Henriksen, Fanclub-Gründer hiermit. Ich nehme ihn nicht so als Betrachter nicht so wahr wie jetzt der Breitenreiter, der alles extrem souverän moderiert hat, schon früh. Auch der Präsident Canepa oder Präsidentenpaar Canepa im Griff gehabt, moderiert hat. Und das ist dann gleich noch ein entscheidender Punkt im Club. Ich sehe den Henriksen nicht so als so. Die Ausstrahlung hat er für mich nicht. Und ich habe jetzt das Gefühl, du hast gesagt, er weiss, was er tut. Ich glaube, eben dort bist du sehr positiv. Und die sind natürlich durch das Resultat.
Also die Fakten sprechen.
Ja, wir haben ja gesagt, aber Fakten wollen wir da gar nicht hören.
Du
nein, nicht. Natürlich. Die Fakten, eben die Zahlen, vor allem Punktzahlen und ja, die Zahlen sprechen sicher für den Henriksen. Aber mich überzeugt er einfach nicht ganz. Und ich habe das Gefühl, irgendwann mal bricht das Kartenhaus zusammen. Und dann gönnt der FCZ sehr lange nicht mehr plötzlich und muss dann wieder nachstrampen. Aber ganz runtergehen wäre es nicht mehr. Ja. Top 6 halt, sollte es erreichen nach 33 Runden.
Das ist ein gutes Stichwort für unser nächstes Thema. Wir haben kurz hin und her diskutiert. FC Basel, ja oder nein? Es haben alle schon etwas gesagt über den FCB, aber noch nicht. Es haben noch nicht alle alles gesagt über den FCB. Der FCB hat am vergangenen Wochenende in Bern müssen antreten, hat dort gegen IB 3-0 verloren. Das kann passieren, in der aktuellen Situation sowieso. Das Dramatische ist dann vor allem passiert im Zusammenhang mit dem Match von Lausanne, wo zeitgleich gegen Luzern gespielt hat und gewonnen hat und damit dafür sorgt, dass Basel mit 3 Punkten Rückstand, mit nur 5 Punkten aus 9 Spielen, auch Basel hat noch nicht 10 Runden ausgetragen, letzten ist.
Das ist schon brutal.
Oder? Wenn also wird es dort wieder besser? Jetzt haben sie angefangen, schlecht in die Saison, grossen Umbruch im Sommer, ausführlich dokumentiert und diskutiert, dann ausgeschieden im Europacup gegen Topol Kostanay, ein Club, wo vor 2 Monaten noch niemand gewusst hat, wie man das schreiben soll, auch nur im Ansatz. Dann hat man in der Liga gegen Winterthur gewonnen, sonst gegen niemand. Man hat gegen alle 3 Aufsteiger verloren. Und im Cup hat man 2 Siege geführt gegen Unterklassige. Das ist die Bilanz. Dann hat man den Trainer entlassen, seitdem hat man 2-mal verloren. Einer ist desaströs gegen Stade Lausanne-Uschi. Jetzt gegen IB hat man eigentlich eine okay Leistung gezeigt, in Anbetracht der Umstände. Ist jetzt aber auch nicht Gefahr gelaufen, dass man diesen Match gewinnt.
Eben, das haben wir eher positiv noch gewertet, den Auftritt gegen IB.
Wenn wird es jetzt richtig besser? Weil man hat ja dann gleich wieder so Strohfeuer gehabt. Luzern zum Beispiel, der letzte Match von Timo Schulz als Trainer, hat man ja auch das Gefühl gehabt, okay, das ist okay. Dort hat man geführt, hat dann irgendwie in der 81. Minute noch den Ausgleich bekommen. Wenn man dort gewinnt, vielleicht entsteht etwas. Man scheint noch nicht wirklich weiterzuziehen, also, oder täusche
ich
mich da?
Also ich bin überzeugt, dass man den Entscheid ja schon gefällt hat, dass man vor dem Luzern-Spiel, dass man den Herrn Schulz dort in die Wüste schickt. Aber man hat dem Vogel eine bessere Ausgangslage geben, einen schönen ersten Match gegen Stade Lausanne-Uschi, wo natürlich ein zweischneidiges Schwert ist, oder? Ein Gegner, ein Aufsteiger, den man daheim einfach muss schlagen muss. Aber die eben gar nicht so schlecht Fußball spielt. Die beeindrucken mich noch, was die mit ihren Mitteln erreichen. Auch Fußballer ist, oder? Es ist nicht einfach nur Beton mischen, Ball führen und dann beten, sondern sie shooten gut. Aber wir wollen jetzt nicht über Stade Lausanne-Uschi reden. Das Problem vom FCB, und das wird sich nicht ändern in den nächsten Monaten, Jahren, Jahrzehnten, der Maßstab ist hoch. Der Maßstab sind die goldenen Jahre, wo man Meistertitel an Meistertitel gereiht hat und dass man aufgehört hat zu rechnen, wie viele sind es inzwischen, sondern Basel wird Meister. Das wird immer der Anspruch sein, dass der FCB ein Spitzenteam ist. Und gleichzeitig ist man jetzt doch ein bisschen finanziell in den letzten Jahren, hat man den Anschluss verloren, auch, weil man hat jetzt ein anderes Businessmodell. Man muss Spieler rausbringen, verkaufen, man holt. Ich glaube, das macht man in Basel nicht schlecht. Man findet talentierte Spieler mit guter Qualität, hat die auch können verkaufen, müssen verkaufen, schnell müssen verkaufen, hat durch das einen Rückstand, muss wieder eine neue Mannschaft aufbauen und das geht einfach nicht per Fingerschnipper und das ist wie nicht kompatibel mit dem Anspruch, eine Spitzenmannschaft zu sein, wo der FCB muss sein. Es ist ein Teufelskreis, aus dem kommt man nicht so schnell raus.
Also man muss ja dazu sagen, eben, wenn du sagst, Voraussetzungen haben sich geändert, ja, das stimmt. Das heisst jetzt Basel mittlerweile aber auch gemerkt, würde ich sagen. Also damit meine ich jetzt nicht die Verantwortlichen im FCB, die selber rechnen können, denen ist das eh klar. Aber auch die Stadt und die Region, also die Fußballregion, die ja sehr, sehr, sehr leidenschaftlich dabei ist, ich glaube, das kannst auch du als Zürcher attestieren, dass es wahrscheinlich keinen Raum gibt in der Schweiz, wo Fußball so wichtig ist. Und dort hat man das eigentlich angenommen, mittlerweile. Also, man hat ja die Ära Burgener irgendwie überstanden, wo wirklich von A bis Z ein Missverständnis war. Auch die Beziehung zwischen Verein und Anhänger und allen, die dem Verein irgendwie zugetan sind, hat sich dort wirklich brutal verschlechtert. Und von dem zehrt die aktuelle Führung ja auch noch, dass man einfach nicht die Führung von Bernhard Burgener ist. Das ist mal der erste Selling Point gewesen. Dann hat man aber, was man geschafft hat, man hat die Leute ins Boot bekommen, um zu sagen, schaut, wir müssen jetzt kleinere Brötchen backen, wir sind am Redimensionieren. Man hat aber immer noch deutlich das zweitgrösste Budget in der Superliga. Oder? Also man ist nicht ein kleiner Club, was das angeht.
Aber man wechselt doch durch das Geschäftsmodell, wo man junge Spieler nicht so günstig einkauft, Darum, sie auch, wenn der Preis da ist, um sie können verkaufen, schnell wieder verkauft, hat man jeden Sommer ein bisschen einen Rückstand in der Planung, muss die Mannschaft halben auswechseln, halben ist wahrscheinlich untertrieben. Aber nur kurz eine Zwischenfrage. Man wirft jetzt David Degen vor, und das ist wahrscheinlich nicht ganz abwägig, dass man zu wenig Geduld gehabt hat. Das Spiel gegen Stade Lausanne Uschi wäre noch gespielt worden, damals mit dem Timo Schulz. Dann hätte doch jeder nachher gesagt, wenn schickt es den endlich, wenn man gegen den Aufsteiger
untergegangen wäre. Wenn man gegen sie so verliert, ja klar.
Und sind wir ehrlich, sie hätten dann mit einem anderen Trainer, mit dem alten Trainer, den Match wahrscheinlich verloren.
Gut, das ist hypothetisch, das wissen wir nicht. Das ist... Es kommt ja jetzt so ein bisschen raus, dass die Ära Schulz sich relativ schnell als Missverständnis sportlich entpuppt hat, wenn man den Degens und Vogels zugelassen hat, was sie öffentlich gesagt haben in den letzten Wochen, hat man sich da sicher etwas anderes erhofft.
Er ist nach dem ersten Match ein Dead Man Walking, wie man auf Englisch würde sagen, gewesen, oder? Das war eine Frage von der Zeit gewesen. Scheinbar. Wann sind die Resultate genug lang so schlecht, dass es ein Lupf ist? Es ist zum Scheitern verurteilt gewesen, weil das Vertrauen sehr früh weg war und in der Führung. Oder?
Das Problem mit der Geduld ist ja nicht per se der Wechsel. Also, wobei der Timo Schulz, das muss man kann sagen, sehr schnell geschafft hat, sich im Umfeld eine wahnsinnige Beliebtheit zu erarbeiten, indem er zu den Leuten ist. Also, er hat im Prinzip das gemacht, wo man jedem ratet, wo irgendwie vielleicht ein bisschen am Redimensionieren ist. Wird greifbar, lade auf die Leute ein und dann verzeiht man dir vielleicht sogar ein bisschen mehr.
Ein netter Typ, jemand für die Lady Bing Trophy. Ja.
Genau, schon wieder so einer. Vielleicht kommt der nächste Jahr an Stimme über. Sehr schön. Ich kann mir vorstellen, ich glaube, oder nach allem, was man gehört, so, ist es wahrscheinlich kein absurder Entscheid gewesen, sportlich den Wechsel vorzunehmen. Das Problem ist ja nur, dass es nicht, es ist ja nicht der erste Trainerwechsel, den man macht. Oder? Also man hat den Trainer ausgesucht, nachdem man davon geredet hat, dass man sich ausführlich damit beschäftigt hat und sich sicher ist, dass das der perfect match ist. Jetzt reiten wir wieder auf einem Thema um. man hat gesagt, wir streifen es nur kurz. Und nachher kommt am Schluss relativ schnell wieder die Trennung. Noch im September ist es gewesen, oder? Ja.
Also, aber du als Fan von Bo Henriksen, muss man sagen, dort hat der FC Zürich auch nicht ewig gewartet vor einem Jahr, hat den Wechsel vorgenommen,
wenn man
den falschen Trainer verwünscht hat, das kann es geben.
Das muss man machen, nur eben, man hat beim Alex Frey hat man nach ein bisschen mehr als einem halben Jahr den Stecker gezogen. Man hat beim Patrick Kramen, das hat David Degen mittlerweile eingesehen und öffentlich bereut, zu früh den Stecker gezogen. Also man hat jetzt, ich glaube, die Schulz-Entlassung für sich passiert, Fehler passieren, aber man muss sich irgendwann mal festlegen auf den, der richtig ist, und dann kommt er dann immerhin danach, ja, vielleicht ist schon der richtige Trainer schon um, es ist der Sportchef, der jetzt beim Alex Frey schon eingesprungen ist, und jetzt wieder der Heiko Vogel, der jetzt muss beweisen, dass man mit dieser Mannschaft etwas holen kann. Und schlecht sind die ja wahrscheinlich nicht, die Spieler, die man gehabt hat, allein für sich. Du hast es gesagt, also man hat in Basel bewiesen, dass man ein Auge hat, also David Degen und seine Crew, bewiesen, dass man ein Auge hat für Spieler, die Entwicklungspotenzial haben, wo man dann kann, im Geschäftsmodell entsprechend teurer verkaufen.
Man kauft sie nicht ganz billig ein, Qualität kostet halt schon, aber man kann sich das leisten, was sich den anderen vielleicht nicht leisten können, gerade in der Schweiz, dann talentierte Spieler zu holen, die ein gewisses Level haben, die U21 Nationalspieler sind von grösseren Ländern und so. Fußballländer, ohne die Schweiz vielleicht nicht zu nahe treten. Ja, aber ich glaube einfach in Basel, Geduld von der anfangen zu reden, noch, das wird es nie geben, die Geduld. Und zwar nicht wegen David Degen, sondern weil die Ansprüche zu Recht hoch sein müssen. Ich vergleiche das mit Clubs wie der Toronto Maple Leafs, haben wir vorher schon gestreift, oder jetzt mittlerweile auch schon lange erfolglos Manchester United. Oder es gibt Clubs, die sehr erfolgreich sind, haben einfach weniger Geduld, weil die Leute werden schnell hässig, wenn es nicht läuft, und haben Ansprüche, die von den guten Jahren stammen. Und dann müsst, ja, das wird sich nicht ändern, der Anspruch an FC Basel, ein Spitzenteam zu sein. Und von dem sind es, kannst du es in Punkten sagen, sehr, sehr weit weg. Ich glaube, tatsächlich nur schon der Platz 6, und wir haben die Ursprungsfrage ist, kommt es besser? Als Letzter kann es fast nur noch besser kommen, aber ich will keine Garantie abliefern, dass es besser kommt. Die nächsten vier Meisterschaftsspiele sind gegen welsche Gegner. Was haben wir gesagt, Servet ist das nächste. Lausanne ist es immer da und wieder Servet.
Ich habe es vorher aufgemacht. Genau, Servet daheim, Lausanne auswärts, dann Yverdon daheim dazwischen. Noch ein Göttmatch in Kriens. Und als Nächstes testet man jetzt gegen SC Freiburg. Nicht, dass das wirklich von Belang wäre, aber ja, vielleicht ist das dann, wird man im Nachhinein sagen, dort in dieser Nationalmannschaftspause hat sich alles zum Besseren gewendet. Man muss einfach sagen, es sind 10 Punkte, wo man bereits Rückstand hat auf Platz 6. Also Yverdon ist im Moment 6. Jetzt kann man sagen, Yverdon, naja, die werden schon oben runterkommen. Servet, wo Platz hinten dran ist, hat 8 Punkte Vorsprung. Also man könnte sagen, der Match am 21. Oktober, wo man gegen Servet spielt, daheim, ist schon sehr, sehr wichtig, zum irgendwie nicht schon komplett müssen den Feldstecher führen. Also im Moment hat man ihn da vorne, man würde ihn gerne wieder weglegen, wenn es um den ominösen Strich geht. Und der erste Match nach Wiederbeginn, der wird, also da muss man jetzt kein wahnsinniger Fachmann sein, der wird von elementarer Bedeutung sein.
Und wenn man sportlich betrachtet, kann man auch nicht einfach sagen, Servet muss man schlagen, die sind nichts, weil die Mannschaft hat doch jetzt auch schon in dem Herbst, in dem Sommer, zum Beispiel in der Champions League Qualifikation, zeigt, dass eine Qualität drin ist, wo man eine Mannschaft wie Genk ausgeschaltet hat. Also das ist nicht einfach. Und darum ist es nicht zwingend so, dass es besser kommt.
Gehen wir in Endspurt.
Endspurt.
Verstappen ist Weltmeister. Was macht das mit dir? Das langt mir schon als Antwort.
Es verdrießt mich. Es ist schade, dass die Formel 1 nicht spannender ist an der Spitze. Man würde sich wünschen, engere Rennen und vor allem eine engere Weltmeisterschaft. Und mir ist der Typ einfach nicht sympathisch. Ich muss es so sagen. Ich hoffe, nächstes Jahr wird alles besser. Mal abwarten. In der NFL ist Philadelphia Eagles so einer von diesen aktuellen Kandidaten auf den Super Bowl, jetzt in den letzten Jahren immer schon wieder. Auch diese Saison gönnt. Man hat 5 Matches, 5 Siege. Aber hier ist etwas ganz Spezielles aufgefallen.
Ja gut, die haben jetzt, zu reden gibt in Nordamerika den sogenannten Tush-Push. Wir würden den wahrscheinlich irgendwie Füdli-Schub oder so nennen. Also das heisst, dort wird jeweils der Quarterback, wenn er einen Quarterback-Sneak macht, das heisst, die kurze Distanz will überwinden, mit viel Schub von hinten über den Gegner drüber gewalzt, drüber gedrückt. Und das macht es mit einer unglaublichen Qualität. Und das ist aber nicht beliebt. Man wird das in Zukunft wahrscheinlich abschaffen.
Findest du aber nicht gut?
Ich finde, die machen das, wenn die das schon herausgefunden haben. Ich meine, sonst überall, sagt man, in dieser Sportart werden Neuigkeiten und Ideen entwickelt. Das ist eigentlich Innovation. Warum sollte die bestraft werden, wenn die dann mit 92% oder so das herbringen? Top, super gemacht. Backcam-Doku. Hast du sie schon gesehen?
Teil! Auf Netflix im Moment 4 Teile, meine ich.
Richtig.
Doku zu Leben und Wirken von David Beckham. Ein Fall gesehen, ich glaube 70 Minuten sind es, also ist relativ viel Material. Sehr begeistert, bis jetzt. Also ich bin jetzt an dem Ort, wo der Diego Simeone anfängt, eine entscheidende Rolle spielen, taucht da als in Anführungszeichen Opfer von dem Tritt von David Beckham auf, wo 1998 unter anderem dazu beiträgt, dass England dann ausscheidet gegen die Argentinier an der WM. Sehr sehenswert bis jetzt. Es reden alle, die ich hören möchte, also vom Eric Cantona, der immer eine wahre Freude ist, ihm zuzuhören mit seinen verschlungenen Sätzen und Lebensweisheiten über der Sir Alex Ferguson, der immer noch einen dicken Akzent hat, aber früher noch einen dickeren hatte, wie man dann in den alten Bildern sieht. Die Neville-Brüder, also die ganzen Weggefährten. Es wird sehr viel Fußball gezeigt, obwohl mit der Victoria Beckham ja dann doch auch die eine Hälfte vom Ehepaar in der Popkultur sehr daheim ist. Also bis jetzt sehr empfehlenswert. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und was ich nicht gewusst habe, ist, dass der Herr Beckham Imker ist. Mit dem fängt es nämlich an. Er hat da, er macht, was ist es? DB's Sticky Stuff, heisst es in Honig. Oder das ist einmal die Idee. Sieht fein aus. Spannendes Hobby. Vielleicht etwas für unsere alten Tage. Oder wenn der Herr Kessler, wenn das mit dem Gravelbike doch nicht wird. Vielleicht kann er ja auch Imker werden. Kann er sich überlegen. Nicht im Einsatz sein wird David Beckham am Freitag, am 13. Übrigens am 80. Geburtstag von Peter Sauber. Herzliche Gratulation auch an dieser Stelle. Dann ist auch noch EM-Qualifikation. Die Holländer treffen auf die Franzosen. Dein Tipp?
Holland gewinnt den Match 2-2. Also ich sage das nicht nur, weil unser lieber Kollege, der auch schon zu Gast war, Marcel Perren, zittert, weil die Holländer doch ein paar Verletzungsausfälle haben und im ersten Spiel die Franzosen unter die Rede gekommen sind. Aber ich glaube, die Holländer packen das gegen die Franzosen, die mich nicht ganz überzeugt.
Ich glaube, Franzosen... Also wir spielen ja in den Niederlanden, darum gibt es ein 1-1. Aber die Franzosen, die sind einfach... Die haben so viel Qualität. Ich habe gar niemanden gefragt. Die haben so viel Qualität. Es ist ja zur Hälfte mein Podcast, und darf ich einfach immer machen, was ich will. Also, du sagst, was hast du gesagt? 2-1?
2-1 für Holland.
Also ich sage 1-1 und mit diesen Worten...
Hast du nicht noch meine Torschütze? Ich habe noch den Torschütze entscheiden. Wout Weghorst.
Ach so, yes, es geht. Übrigens in der Beckham-Doku der Freistoßtrick, wo die Argentinier. Wenn, ist das, ich weiß gar nicht, in welchem Match ist es. Aber die Argentinier glänzen, ich glaube, so ist es im England-Spiel. Machen genau das Gleiche, was der Weghorst 25 Jahre später an der WM in Katar hinzufügt. Ein Bau, der neben der Mauer gespielt wird und der Spieler, der sie überkommt, schiebt ihn ein. Also, habe ich nicht mehr auf dem Radar gehabt. Dass das so
ich ehrlich gesagt
aber ist auch schon 2-3 Tage.
Aber ich empfehle dir wirklich auch noch Teil 2, 3 und 4 von dieser Doku zu schauen.
Also das ohne
zu viel zu verraten.
Mach ich jetzt. Dann hören wir auf, um für das und anderes Zeit zu haben. Wir danken recht herzlich fürs Zuhören. Stefan Roth, danke vielmals fürs Kommen.
Das war spassig, ja.
Habe ich auch gefunden. Und im Bereich Mauer im Moment noch freie Fahrt. Vielleicht in der zweiten Wochenhälfte, je nachdem. Wir haben jetzt keinen Weg mehr, euch hier abzudaten. Habt Sorge auf der Strasse. Je nachdem könnte es nicht ungefährlich sein. Danke, wiederhören.
Pro und Kanzler.